Freunde der Sonne, es gibt eine Sonderfolge. Was die Großbrüder können, können wir schon lange. Und wie einfach mal Luppen sprechen wir heute bei Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, in einer Spezialausgabe über Aktuelles. Zwar hat niemand von uns die Rückkehr zur Nationalmannschaft anzukündigen. Dafür wächst zusammen, was zusammengehört. Und darüber wollen wir heute sprechen. Bei mir sind mein Kollege Fabian Reinholz, der unser IP-Team leitet, und unser Neuzugang, wenn ich das so sagen darf, Holger Jakob, der seit Anfang des Monats als Off-Council bei uns ist. Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ich mit euch in unserem tollen Podcast-Zimmer sein darf.
Hallo Martin, hallo. Eisern.
Eisern, ja.
Wir freuen uns auch.
Schon ganz rot hier. Sehr gut. Jo, wer ein bisschen verfolgt, was wir bei Herting so machen, kennt Holger schon. Gemeinsam mit unseren Kollegen Robert Golz und Fabian Reinholz und dem Arbeitsrechtler Christopher Wienke ist Holger Jakob nämlich Host des Sportrechtspodcasts Liebling Bossmann, den ich euch jetzt schon mal ans Herz legen möchte. Wer da also noch nicht reingehört hat, sollte das jetzt mal tun. Also wenn ihr hiermit fertig seid. Jetzt gibt's also 3 von 4 Hertings bei den Liebling Bossmännern. Weil Holger viel Sportrecht macht und wir ja auch eine lange Tradition in der Beratung in sportrechtlichen Themen haben, wollen wir heute nicht nur über Holger sprechen, womit wir allerdings gleich anfangen, sondern auch über das Sportrecht und was es da so für spannende Fälle gibt und wodurch sich vielleicht das Sportrecht von anderen Rechtsgebieten unterscheidet. Aber am Anfang kurz zu dir, Holger, vielleicht stellst du dich und unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vor.
Ja, hallo Martin, hallo Fabian. Danke für das herzliche Willkommen. Ja, ich bin Holger Jakob mit Nachnamen. Arbeite als Legal Counsel für OZ und jetzt neuerdings auch hier für euch als Off-Counsel in der Kanzlei Herting, worüber ich mich sehr freue, gerade weil ich Fabian und Robert ja schon doch sehr, sehr lange kenne. Und wie du schön gesagt hast, also es wächst zusammen, was zusammen gehört, so sehe ich es auch ein Stück weit. Ja. Also vielen Dank für die Begrüßung und ich wurde hier auch wirklich super aufgenommen. Was ich mache ansonsten, OZ, der staatliche Glücksspielanbieter, deutet schon darauf hin. Ich bin spezialisiert auf die Glücksspiel-Compliance. Das bedeutet, ich kümmere mich um alle Themen, die mit Glücksspielrecht zusammenhängen. Da vor allen Dingen auch viel vertragliche Fragestellungen, aber auch eben die reine Glücksspielregulierung, die Korrespondenz mit der Glücksspielbehörde, die seit 23 in Halle sitzt. Und alles, was da rund um der Regulierung von Glücksspiel so passiert. Was da auch immer häufiger problematisiert werden kann, ist die Abgrenzung zum Gaming und da auch die angrenzenden Gebiete E-Sports, was natürlich kompetitives Gaming dann bedeutet. Und da gibt's auch viele neue rechtliche Fragestellungen, die ich dann auch in der Mandatsarbeit betreue. Ich bin außerdem seit 2023 Fachanwalt für Sportrecht. Nee. Da kommen wir auch noch drauf, was es beinhaltet. Ich habe auch die Spielerberaterlizenz gemacht bei der FIFA, die momentan zwar nicht viel wert ist, weil es Gerichtsverfahren auch in Deutschland gab, die zur Aussetzung dieser ganzen Regulierung wieder geführt haben durch die FIFA. Und ja, Hobby habe ich mit dir gemeinsam. Ich bin leidenschaftlicher Fan von Union Berlin und wir sehen uns auch häufiger im Stadion. Morgen wahrscheinlich auch wieder.
Die einen sagen Hobby, die anderen sagen Passion.
Genau. Ja, genau.
Ja, morgen in Heidenheim.
Und was ich auch noch ergänzen darf, wir haben auch heute eine neue Folge unseres Podcasts aufgenommen, Liebling Großmann. Das war die 35. Folge. Wir hatten einen super Gast, Frau Nada Ina Power. Eine richtige Powerfrau, mit der wir über die 3 EuGH-Urteile im Sport gesprochen haben.
Jo, prima. Ja, vielen Dank für das Intro. Du hast ja auch promoviert, hast du unterschlagen. Weißt du noch, wozu das war?
Na, selbstverständlich, ja. Da habe ich mich wirklich intensiv mit beschäftigt, ein paar Jahre lang. Es war vor der WM 2006. Da habe ich nämlich die Finanzierung der 12 WM-Stadien unter die Lupe genommen, und zwar im Hinblick auf die beihilfenrechtlichen Themen, also ein europarechtliches Thema.
Okay, cool. Jo, Fahrenwald, machen wir noch. Was mich noch interessiert und vielleicht die Sport-, Fußball-interessierten, zuhörenden Spielerberater. Ich habe ja eure Folgen, höre ich natürlich immer. Und ihr habt ja auch eine Folge gemacht zu der Aussetzung oder zu der Frage, wie das jetzt da eigentlich weitergeht mit dieser Spielerberater-Lizenz, ob das eigentlich also rechts ist, was da jetzt aufgestellt worden ist oder so. Aber vielleicht sagst du mal, was da so dazugehört, was man davon hat, Spielerberater zu sein. Und
ja, genau. Also die Idee war, die Lizenz zu machen, damit ich auch weiterhin alles in dem Bereich aus einer Hand anbieten kann. Also nicht nur die reine rechtliche Beratung, sondern wenn es dann dazu kommt, zusammen mit einem Spieler, zusammen mit einer Agentur auch den Transfer abzuwickeln. Und das ist so der Hintergrund gewesen. Und die Regulierung wurde jetzt wieder ausgesetzt, weil die FIFA halt mit den einzelnen Vorschriften übertrieben hat. Also mal untechnisch gesprochen, sie hat diesen Cap eingeführt für die Beraterfees, 3%, 5%. Sie hat ein Clearinghouse ins Leben gerufen, über das alles abgewickelt werden soll. Und das war von vornherein absehbar, dass die Berater sich dagegen wehren werden vor den Gerichten. Und ja, in etlichen Verfahren kam es jetzt halt zu Urteilen gegen die FIFA. Und Ende letzten Jahres hat sich die FIFA dann dazu entschlossen, nicht nur die spezifischen Regeln in Deutschland auszusetzen, sondern das ganze Reglement komplett erstmal zu suspendieren.
Okay. Oder hast du bei irgendeiner Ausbildung oder irgendeinen Kurs musst du da machen, um das zu werden? Oder was?
Genau, neuerdings. Also das hat die FIFA im Jahr 2023, also im Jahr 2022 neu beschlossen. Im Jahr 2023 gab es dann die zwei FIFA-Exams, einmal im April und einmal im September. Und da konnte man sich anmelden, musste dann dafür lernen, was heißt lernen? Also sich mit der Thematik beschäftigen. Es sind über 500 Seiten, die sozusagen mit Vorschriften, die für dieses Examen relevant sind. FIFA Football Agents Exam Materials nannte sich. Und es war also ein Compendium. Und als Jurist fällt einem das wahrscheinlich leichter, dann sich darauf vorzubereiten und die Prüfung auch zu bestehen, weil man eben weiß, wie man mit Rechtsvorschriften oder Verbandsstatuten in dem Fall umgehen muss, wo man was findet, wie die aufgebaut sind. Da sind Juristen dann klar im Vorteil, ja.
Okay, das sind ja auch gar nicht so wenig, oder? Anwälte als Spielerberater?
Ja, nee, nicht so viel. Nicht also so viel. Okay. Ich würde sagen, vielleicht 10% sind
Anwälte. Okay. Nein. Gut, ja, vielen Dank dafür. Ich würde mal überleiten, was denn eigentlich alles Sportrecht sei.
Also vielleicht eine Sache gerne. Noch, Martin. Die Beraterbranche wird ja häufig kritisiert. Und es gibt, aber sie ist wichtig. Und was ich nicht machen will, ist so eine Rundum-Betreuung. Ja, da gibt es Spezialisten, die wirklich die Spieler...
Wohnungssuche?
Bitte?
Wohnungssuche?
Wohnungssuche, Autos, Playstation, so, das möchte ich nicht machen. Ich möchte tatsächlich mich auf diese juristischen Fragen beschränken und juristische Themen. Aber ich finde halt auch, dass wenn man intelligente, erwachsene, emanzipierte, gute Spieler hat, wie De Bruyne, Kimmich, die dann ihren Vereinswechsel dann selbst übernehmen. Und dann bräuchte man die Berater an der Stelle tatsächlich nicht mehr, sondern nur noch Experten, die sich mit den Verträgen auseinandersetzen. Und das ist so ein bisschen die Nische, in der ich mich sehe, dass man dann sagt, hier ist ein Jurist gefragt und der macht es auch und kein Berater, der noch nie ein Gesetz gelesen hat.
Okay, gibt ja noch ein paar über De Bruyne und Kimmich.
Genau, hoffentlich, ja. Hört man aber nicht allzu oft. Ne? Ja.
Jo, dann zweiter Versuch. Fabian, du machst seit vielen Jahren Sportrecht. Vielleicht fass mal kurz zusammen, was aus deiner Sicht so Sportrecht ist und wie sich das vielleicht, können wir da kurz drüber sprechen, abgrenzt zu anderen Rechtsgebieten oder auch nicht.
Also Sportrecht wird immer als Schnittstellenmaterie bezeichnet, was im Prinzip bedeutet, dass es ein wahnsinnig breites Feld an juristischen Fragen gibt, die im Sport eine Rolle spielen. Also Sport ist ja im Prinzip Abbild der Gesellschaft und es stellen sich fast alle juristischen Fragen sowohl in der normalen Gesellschaft als auch in der sportlichen Gesellschaft. Und insofern sind im Prinzip fast alle denkbaren gesetzlichen Regelungen oder Rechtsgebiete auch auf den Sport übertragbar und haben dann aber spezifische Besonderheiten. Also ich nehme es mal vorweg, ich bin nicht im klassischen Sportrecht zu Hause. Klassisches Sportrecht ist für mich vor allem das, was so mit der Selbstregulierung des Sports zu tun hat, mit dem Verbandsrecht vor allem, mit der Verbandsgerichtsbarkeit. Da bin ich tatsächlich nicht so zu Hause. Das Arbeitsrecht spielt im Sport eine große Rolle. Steuerrecht sicherlich auch. Gesellschaftsrecht ist über die Jahre immer bedeutender geworden, gerade im Fußball, wo es dann eben die Umwandlung von Vereinen, Kapitalgesellschaften oder die Ausgliederung von Profibereichen in Kapitalgesellschaften ging. Mein Schwerpunktgebiet ist vor allem die vermarktungsrechtliche Seite und da im Besonderen alles, was sich um Sponsoring dreht, um Werbung im Zusammenhang mit Sportevents, mit der Ausrichtung von Events und auch so mit Geschäftsmodellen, also gerade auch digitalen Geschäftsmodellen, kommen wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen spezifischer dazu, was das alles so sein kann im Zusammenhang mit dem Sport. Ich bin von Hause aus IP-Rechtler, hattest du ja gesagt. Also da dreht sich vieles so um gewerbliche Schutzrechte, um geistiges Eigentum. Und es spielt vor allem in der vermarktungsrechtlichen Seite die große Rolle. Deswegen ist das meine Schnittstelle zum Sport.
Genau, also was ich gemacht habe, um mich vorzubereiten, ich habe einmal reingeschaut in Paragraph 14q der Fachanwaltsordnung. Ich bin ja selber im Fachanwaltsausschuss hier in Berlin für die IT-Rechtler. Ich glaube, bei uns ist 14k. Wir sind ein bisschen früher dran gewesen mit der Fachanwaltschaft. Und da, Holger, tauchen ja noch ein paar andere Sachen auf. Fabian hat es gerade schon erwähnt, das Verbandsrecht, Schiedsgerichtsverfahren, Strafrecht steht da explizit drin, das ganze Doping-Thema und Vereinsrecht hast du gerade im Prinzip schon erwähnt, Medienrecht hast du erwähnt, grüner Bereich, aber dann geht's hinten nochmal raus zu Gemeinnützigkeitsrecht und so weiter. Also ja, ein buntes Potpourri. Was machst du vor allem?
Ich danke, und es ist genau richtig. Also ich weiß jetzt gar nicht, es waren jetzt ein paar Punkte mehr. Im Fachanwaltslehrgang ist es in 6 Bausteine eingeteilt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Einteilung gemacht haben. Was ich nicht mache, da können wir ja damit anfangen, ist Strafrecht und Doping. Und bisher hatte ich auch noch keinen haftungsrechtlichen Fall, was aber immer mal passieren kann, weil Haftungsrecht ist ja sozusagen nachgelagert, wenn irgendwas beim Sport selbst passiert, das kann immer mal passieren. Oder jetzt auch, wenn im Stadion irgendwas passiert, könnte man das wahrscheinlich auch unter das Haftungsrecht noch subsumieren. Was ich auch nicht mache, ist Gemeinnützigkeit, Spenden, Steuern. Aber was ich mache, ist das Vereinsrecht. Und darunter, weil es keine eigene Rubrik gibt, ist auch das neuerdings immer wichtig werdendere Sportkartellrecht. Ja? Also die ganzen Fragen um die Zugänge von Athleten, die Zugangsrechte gegenüber den Verbänden, aber auch von Verbandsseite, was dürfen die Verbände ohne kartellrechtliche Normen zu verletzen, ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schiedsgerichtsbarkeit bin ich auch, also rechne ich auch die Sportverbandsgerichtsbarkeit dazu, weil wenn ein Spieler und oder ein Club rechtliche Beratung brauchen oder Vertretung, fängt es meistens schon vom Verbandsgericht an. Was noch dazu gehört, ist das Sportvertragsrecht. Ganz wichtig, Sponsoringverträge, Spielerverträge, jegliche Art von Dienstverträgen in dem Bereich, Freelancerverträge. Das rechne ich alles im weitesten Sinne auch zu Sportrecht dazu. Eigentlich schon mal so ein Abriss.
Ist ja, also Fabian hat eigentlich schon alles mit seinem ersten Satz gesagt, das ist Querschnittsmaterie, genau. Natürlich. Und wir haben mit unserem Veranstaltungsrecht haben wir Bezüge dazu. Und am Ende, ob jetzt die Lärmemission von einem Konzert kommt oder von einem Fußballspiel oder einer Veranstaltung, ist eigentlich auch ein bisschen egal. Aber insofern, und ob die Marke jetzt im Rahmen eines Sponsoring-Vertrages für einen Leichtathletik-Event oder für eine Kampagne lizenziert werden soll, ist wahrscheinlich dann auch gleich. Nur, dass eben die Branche und die Branchenkenntnis dann daher kommt. Sehr gut. Und ich habe mir überlegt und euch auch teilhaben lassen an meinen Überlegungen, dass wir vielleicht mal an 2, 3 Beispielen kurz durchgehen, was es im Sportrecht so gibt. Und Fabi, vielleicht mal dein erster Kracherfall, den du hier mit uns teilen möchtest.
Mein erster Kracherfall, ich gehe einfach in der Historie zurück. Das Aktuellste, was ich im Sportrecht gemacht habe, war die Prüfung eines Sponsoringvertrages für eine Mandantin, die die einer der Hauptsponsoren eines Wintersportereignisses ist. Und die haben einen Vertrag vorgelegt bekommen, der von dem Rechtevermarkter dieses Sportereignisses entworfen wurde. Also nicht direkt vom Veranstalter selber, sondern da bedient man sich der Hilfe eines Rechtevermarkters, was im Sport durchaus häufig vorkommt. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es ein sehr anspruchsvoller Vertrag war. Der war zum einen sehr, sehr umfangreich und zum anderen relativ komplex, weil da, also dieses Sportereignis hat relativ viele Disziplinen, so Einzelwettbewerbe.
Also nicht das Hahnenkammrennen, wie jetzt alle dachten.
Nee, das war's nicht. und je nach Disziplin waren dann die Rechte, die man dann eingeräumt bekommen hat, ein bisschen unterschiedlich. Auch die Medienpräsenzen waren teilweise ein bisschen abhängig davon, wo der Sponsor überall auftaucht. Da gibt es ja dann unterschiedliche Bereiche in so einem Wintersport-Event. Da gibt es meistens einen Zielbereich und dann alles, was davor ist. Und je nachdem sind die Werbeplatzierung dann unterschiedlich attraktiv und dann natürlich auch unterschiedlich teuer. Dann werden da bestimmte Zeiten der Medienpräsenz irgendwie auch versprochen in diesem Vertrag. Also wie oft sozusagen die Marke oder der Sponsor dann überhaupt im TV zu sehen ist. Und dann noch ganz viele Gratifikationen im Hinblick auf, was kann ich da vor Ort eigentlich machen? Wie werde ich da behandelt, bevorzugt? Wie viele Leute kann ich mitnehmen? War ziemlich umfangreich.
Und wir waren Sponsor, also auf Sponsorseite.
Wir sind auf Sponsorseite, genau. Ja,
und vielleicht nur eine Frage dazu. Müsste es nicht so sein, dass der Veranstalter einfach sein Template hat und jeder Sponsor natürlich dann den inhaltlich anders, aber dann doch von Look and Feel den gleichen Vertrag kriegt?
Ja, so ist es ja auch. Also in dem Fall kam eben der Vertrag vom Rechtevermarkter. Die haben den jetzt auch nicht extra für unseren Fall dann erst zurechtgestrickt, sondern es ist dann natürlich schon ein Standardvertrag. Aber natürlich muss man sich den anschauen und hat auch die Möglichkeit, da Einzelteile irgendwie zu verhandeln. Sicherlich nicht den ganzen Vertrag umzuschmeißen, weil dann suchen die sich im Zweifel jemand anderen, der es macht. Aber das ist ja unsere Aufgabe, des Sponsors auch zu sagen, ob das sinnvoll ist, was er da unterschreibt oder ob da an irgendwelchen Stellen vielleicht eine Benachteiligung eintritt.
Und für die Hörer, die jetzt keine Juristen sind, Standardvertrag oder Mustervertrag bedeutet nicht, dass man dann keine Juristen mehr braucht. Es wird oft missverstanden, auch im Sportrecht.
Okay. Ja, nur weil es viel verwendet wird, meinst du, muss es nicht gut sein für alle Beteiligten?
Viele Rechtsanwender da draußen denken immer, wenn sie Mustervertrag haben, ist alles gut. Aber so ist es ja nicht, ganz im Gegenteil.
Stimmt, die Erfahrung hast du offenbar auch gemacht.
Ja, also, aber jetzt nicht in dem Fall, den ich mitgebracht habe. Wir haben uns nicht abgesprochen, ich habe auch einen Sponsoring-Vertrag mitgebracht, weil es in dem Fall tatsächlich so war, dass meine Spezialgebiete zusammenkamen. Glücksspielrecht, Sportwettrecht Sportvertragsrecht. Nämlich bei einem Sponsoringvertrag zwischen einem Bundesliga-Club und einem Sportwettanbieter. Ich hatte in dem Fall den Sportwettanbieter vertreten. Und da hängt es natürlich extrem davon ab. Und da bin ich so als Jurist, der dann zwar eine Seite vertritt, aber ich möchte, dass ein guter Vertrag rauskommt. Und da gibt es natürlich gerade bei dem Glücksspielregulierung im Bereich Werbebeschränkungen relativ viel, was man beachten muss. Und insofern war das auch ein langer Vertrag. Und ich glaube, beide Seiten waren dann am Ende zufrieden mit dem Ergebnis, auch im Hinblick auf mögliche Änderungen von Glücksspielregulierung, was immer mal vorkommt, vor allem in Deutschland, passiert häufig, dass der Glücksspielstaatsvertrag reformiert wird. Insofern war das ganz okay. Blöd war nur, dass der Sportwettanbieter dann relativ kurze Zeit später Insolvenzantrag stellen muss.
Okay.
Und das war halt unschön.
Auch wiederum für alle Beteiligten.
Für alle Beteiligten.
Ja. Aber konntest du ja nichts für.
Nein,
der Vertrag, die Kosten für den Vertrag waren so hoch.
Aber die Insolvenz hast du bestimmt berücksichtigt im Vertrag.
Ja gut, die Standardklauseln haben wir auch immer drin, die auf die es dann aber doch gar nicht so ganz ankommt am Ende, weil du ja schließlich pleite bist. Aber okay. Gut, ja, mir fällt auf, dass, also ich ja nun nicht wie ihr im Sportrecht drinsteck, aber so dieses Glücksspiel und Wettrecht und so hat man ja doch immer mal wieder Berührungspunkte. Es scheint mir hinreichend kompliziert. Eigentlich müsste man dazu mal eine Folge machen. Ist ja, warum man jetzt irgendwie ab und zu gesagt bekommt, dass man in Schleswig-Holstein wohnen muss, um.
Das ist ja zum Glück vorbei, diese Sonderweg Schleswig-Holstein. Schon ziemlich lang. Das Problem daran war, dass die Lizenzen eben weiterhin Gültigkeit haben, obwohl Schleswig-Holstein auch wieder unter das Dach des Glücksspielstaatsvertrags zurückgekommen ist nach dem Regierungswechsel, ich glaube 2013.
Okay.
Und die Lizenzen waren, glaube ich, 5-6 Jahre gültig plus einer gewissen Verlängerung.
Na gut, das ist eine Spezialmaterie, wo du dich auskennst, andere nicht. genau, zweite Runde, Fabian, vielleicht nochmal einen anderen Fall.
Auch sehr, sehr spannend, weil es um ein Thema ging, mit dem ich mich sehr lange beschäftigt habe, nämlich mit dem Datenbank-Leistungsschutz, der durch das Urheberrecht garantiert wird, also in Deutschland durch das Urheberrechtsgesetz. Da geht's beim Datenbank-Leistungsschutz geht es darum, dass jemand, der eine Datenbank erstellt und dabei signifikante Aufwendungen hat, materieller Natur, also finanziell oder durch Ressourcen von Personal, dass der ein sogenanntes Leistungsschutzrecht erhält nach dem Urheberrechtsgesetz an dieser Datenbank, was dazu führt, dass nur er exklusiv berechtigt ist, entweder wesentliche Teile der Datenbank urheberrechtlich zu verwerten, also insbesondere zu vervielfältigen, zu kopieren, oder unwesentliche Teile der Datenbank, also kleinere Teile, das aber systematisch. Also im Umkehrschluss darf ein Dritter keine wesentlichen Teile der Datenbank für sich kopieren und wirtschaftlich verwerten, aber auch nicht kleinere Teile und das aber ständig. Also systematische Auswertung. So, und da war die Ausgangslage ganz schön. Mandanten von uns haben, ich versuche es jetzt auch ein bisschen abstrakter zu beschreiben, entwickeln, sagen wir mal, ein softwaregestütztes Modell, mit dem man, das man für Trainingszwecke einsetzen kann. Und die hatten dann eine öffentlich zugängliche Datenbank einer Sportinstitution gefunden, auf der relativ viele Daten veröffentlicht sind. Und die Frage war, ob und in welchem Umfang sie eigentlich auf dieses Datenmaterial zugreifen können, um dann da selbst Erkenntnisse für Trainingszwecke zu ziehen. Das war vor allem erstmal beeindruckend, was sie da eigentlich in technischer Hinsicht alles machen konnten, also auch im Hinblick auf die Verarbeitung der Daten, was dann daraus wird. Und in rechtlicher Hinsicht war es eben herausfordernd zu schauen, ob das etwas ist, was durch das Gesetz freigestellt ist oder eben nicht.
Ja, in dem Bereich fühle ich mich natürlich viel mehr zu Hause als in anderen Teilen des Sportrechts. Absurderweise, ohne dass wir darüber gesprochen haben, ein Parallelfall, wo wir allerdings die Datenbank sind und es darum geht, welche Rechte braucht man einerseits, um da Daten einzuspeisen und andererseits, welche Rechte muss man den Nutzern der Datenbank wiederum einräumen und was dürfen die vielleicht ohne zu fragen und ja, was ist der wesentliche Teil, der dann daraus gezogen werden kann. Naja, ich durfte nicht so tief einsteigen, da war das Budget nicht da, aber für den Vertrag hat es noch gereicht. Und durften sie es am Ende oder hast du...
Das kann ich vorwegnehmen. Es gab, wie man so schön sagt, gute Argumente dafür, dass sie das dürfen. Das ließ ich jetzt 1:1 aus dem Gesetz nicht ableiten. Und es war schon, sagen wir mal, relativ verästelt, was man sich da anschauen musste. Im Übrigen kam auch noch eine datenschutzrechtliche Komponente hinzu, weil das sind ja alles Daten, die in Bezug haben zu Sportlerinnen und Sportlern. Und durch den Personenbezug du dann gleich im Datenschutz drin bist. Das habe ich aber nicht selbst bearbeitet, sondern ein lieber Kollege von uns. Und Ja, aber wir sind zu einem ganz vernünftigen Ergebnis gekommen für die Mandanten.
Und die machen es jetzt auch?
Oder das weiß ich jetzt nicht, okay. Aber...
ist ja immer so, man macht sich lange Gedanken
davon aus.
Am Ende, ach ja, dann wird doch nicht so wichtig. Sehr gut. Schön. Holger, last not least, vielleicht noch ein Fall, den dir einfällt.
Ja, mein zweiter Fall ist aus dem Bereich Spielerberatung und deswegen so interessant, weil es ausnahmsweise mal auch einen Litigation-Teil gab. Fußballspieler, ein Profi, wurde in die sogenannte Trainingsgruppe B oder 2 geschickt. Das heißt, in die zweite Mannschaft, die unterklassig nur spielte. Er ist zu mir gekommen und hat gefragt, was kann man machen? Und wir haben dann dagegen tatsächlich eine einstweilige Verfügung beantragt. Der Verein war not amused und es gab Vergleichsgespräche oder Gespräche dann erstmal vor dem Termin. Und da hat man sich ziemlich schnell dann verständigt, damit es keine gerichtliche Entscheidung gibt, auf eine Einigung mit einer schönen Abfindung. Und das Besondere war, weil die Parteien sich nicht annähern konnten an die Abfindungssumme, hat man dann habe ich dann vorgeschlagen, ob man nicht die Abfindungshöhe abhängig macht vom zukünftigen Erfolg des Clubs. Und das hat sich dann im Nachhinein als sehr, sehr lohnend für den Spieler herausgestellt. Das war eine schöne Sache. Und
ja, als der weg war, hat der Verein endlich Erfolg gehabt, oder?
Bitte?
Als der weg war, hat der Verein endlich Erfolg gehabt.
So kann man es auch sagen, aber ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Spieler lag. Aber,
die Trainingsgruppe B ist in die vierte Liga aufgestiegen. Okay, ja, was ich daran spannend finde, also neben dem, dass man natürlich als Fußballfan irgendwie cool findet, Fußballer zu beraten und dann irgendwie da rein zu schnuppern, sicherlich es zeigt, dass man durch kreative, dass unser Beruf halt schon auch Gelegenheit gibt, kreativ zu werden und dann eben eine Lösung, die der eine will nichts zahlen, der andere will alles haben, nicht immer sein muss, wir treffen uns in der Mitte oder man einigt sich halt auf irgendeinen Betrag, sondern man kann auch mal gucken, links und rechts gucken, ob einem nicht noch was anderes Schlaues einfällt.
Definitiv. Und das ist auch so ein bisschen dann immer so ein bisschen Glücksspielbezug, weil es ja schon immer dann auch eine Wette auf die Zukunft ist. Ne? Also man muss, ja.
In der Tat, jedenfalls so wie das dann da rausgekommen ist, sicherlich. Aber es war nicht in Italien und es war nicht Bonucci.
Nee.
Das hätten wir gehört.
Ist schon 3 Jahre her.
Schon wieder her, okay. Sehr schön. Ja, top. Vielen Dank euch beiden. Ich würde sagen, damit können wir es auch bewenden lassen. Der Eindruck, das Sportrecht als spannende Materie, den konnten wir jetzt hier bestätigen, auch wenn wir von den schönen Rechtsgebieten, die in Paragraph 14q unserer Fachanwaltsordnung stehen, jetzt nicht alle bedienen konnten und auch unter uns dreien sie nicht alle abdecken können. Strafrecht haben wir schon erwähnt, werden wir sicherlich nicht machen. Aber viele von den anderen Bereichen spielen halt einfach in eurer Praxis eine Rolle und ja, wer da Bedarf hat, mag sich gerne an euch wenden. Damit, wie gesagt, Sonderfolge Herting FM schon am Ende für heute. Vielen Dank euch beiden.
Danke für die Einladung und also ich würde mich freuen, wenn viele von deinen Hörern auch jetzt mal anlässlich dieser Folge bei uns reinhören. Liebling Wussmann erscheint relativ unregelmäßig, aber heute immerhin die 35. Folge aufgenommen.
Und die wird dann wahrscheinlich rauskommen zwischen der Folge, die wir jetzt hier gerade aufnehmen und meiner nächsten Folge, die ich auch schon nächste Woche aufnehme. Aber vielleicht bin ich damit auch schneller als ihr. Da geht es wieder um Datenschutzrecht. Da ist der Head of Data von Zalando bei uns. Und wer jetzt hier wegen Holger oder Fabian oder dem Sportrecht ist, dem sei doch auch ans Herz gelegt, mal bei Herting FM ein bisschen hoch zu scrollen und zu schauen, welche Themen wir noch bei uns in der Kanzlei so
kann ich nur empfehlen.
Ich will noch eines kurz erwähnen. Der Robert Golz, der Dritte in unserem Sportrecht-Podcast, der heute aber nicht hier ist, weil er in Portugal gerade weilt, der sei herzlich gegrüßt und der gehört aber im Prinzip auch zu der Sportrechtstruppe hier in der Kanzlei, ist vor allem fokussiert auf Themen wie Äußerungsrechte und Presserecht, die ja im Sport inzwischen seit mehreren Jahren auch eine immer größere Bedeutung haben.
Ja, Stichwort Persönlichkeitsrechte.
Social Media, Äußerung von Spielern und so.
Grüße an Robert.
Grüße gehen raus auf die Welle im Atlantik. Ja. Prima. Jo, vielen Dank euch und allen Zuhörern. Schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke.
Danke, Martin. Tschüss. Ciao, ciao.